Ich war 4 Jahre alt, als ich das erste Mal spürte, dass wir arm sind. Es war Weihnachten 1996. Ich war 7 Jahre alt, als ich das erste Mal verstand, dass wir arm sind. Es war der Tag meiner Einschulung. Ich war 22 Jahre alt, als ich verinnerlicht hatte, dass wir arm sind. Ich saß mit meinen Kommilitonen in der Mensa der Uni. Es war gestern, dass ich wieder daran erinnert wurde, dass sich arm aufzuwachsen für immer einprägt. Ich hatte den Briefkasten 3 Wochen lang nicht geleert. Ich nahm allen Mut zusammen, steckte den Schlüssel in das Schloss und holte meine Post heraus. Erleichterung. Weit und breit nichts Gelbes. Warum auch? Ich verdiene doch mittlerweile Geld. Aber so richtig werde ich die Existenzängste nicht los.
Ja, ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Buch von Miriam Davutwandi, freie Journalistin, Moderatorin, Autorin und DJ aus Berlin mit iranischen und rumänischen Wurzeln. Das können wir uns nicht leisten, heißt das Buch, in dem sie von ihrem Erleben der Armut, in der sie aufgewachsen ist, erzählt. Aber nicht nur das. Es geht schon um das persönliche Erleben von Armut, aber sie dröselt auch sehr fein auf, wie die gesellschaftliche Abgrenzung funktioniert. Im Alltag, im Großen und im Kleinen. Heute Abend ist die Buchpremiere im Pfefferbergtheater in der Schönhauser Allee in Berlin, Prenzlauer Berg. Und ich freue mich, dass Frau Davutwandi jetzt noch Zeit für ein Gespräch hat. Herzlich willkommen hier auf Radio 3.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich würde gerne von Ihnen zuerst einmal wissen, haben Sie eigentlich eine Definition von Armut, also beziehungsweise gibt es die eine?
Naja, also man kann Armut natürlich anhand von Zahlen bemessen, das wird auch gerne gemacht. Es gibt ja beispielsweise die Armutsbemessungsgrenzung, da wird geschaut nach Nettoeinkommen, was Menschen zur Verfügung haben. Ich persönlich halte da nicht so viel von, in Zahlen Armut bemessen zu wollen, weil Armut immer in Relation steht zum Land, in dem man lebt, zum Ort, sogar eigentlich zum persönlichen Umfeld. Armut ist für mich einfach, wenn man sich die existenziellen Dinge des Lebens nicht leisten kann.
Wie würden Sie die Armut, die Sie erlebt haben, definieren?
Ja, auch als eine relative Armut. Ne? Also man hört ja auch ganz oft als Mensch in Armut, dass es anderen ja immer schlechter geht. Und das stimmt, es wird immer jemandem schlechter gehen. Aber in Relation, in einer kleinen Stadt in Deutschland, in der ich aufgewachsen bin, in der es allen eigentlich ziemlich gut ging, fand ich es arm zu sein, dass wir zum Beispiel in einer sehr kleinen Wohnung gelebt haben, in einer sehr engen Wohnung, ohne Auto. Dass wir schon jeden Monat gucken mussten, wie wir über die Runden kommen, uns essentielle Dinge nicht leisten konnten, teilweise sogar Essen, Schulausflüge und solche Dinge. Das ist meine persönliche Erfahrung und Definition von Armut.
Sie schreiben, wir haben es ja auch gerade gehört, dass Sie diese Ängste, diese Existenzängste gar nicht ganz loswerden. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar?
Ja, ich glaube, wenn man einmal eine Armutserfahrung gemacht hat, vor allem wenn man länger arm als, sage ich mal, normal verdient in seinem Leben war, prägt sich das so stark ein in alle Lebensbereiche und vor allem in die Köpfe, dass es sehr schwer ist, das wieder rauszubekommen. Ich merke das zum Beispiel, dass ich in bestimmten Räumlichkeiten immer noch denke, ich bin fehl am Platz. Beispielsweise heute Abend findet die Premiere im Theater statt. Das ist so ein Raum, den viele Menschen, die nicht so viel Zugang zu Geld und dementsprechend auch nicht so viel Geld und Zugang zur Kultur haben, oft nie von innen sehen. Also ich fühle mich da immer wie so ein Eindringling, als würde ich da nicht hingehören. Ich träume regelmäßig davon, dass mein Konto wieder komplett im Minus ist. Also das ist so eine gewohnte Erfahrung, eher kein Geld zu haben, als es zu besitzen, dass ich extreme Angst davor habe, dass es wieder weg sein könnte. Und deshalb umtreiben mich die Existenzängste, obwohl sie eigentlich nicht mehr so realistisch sind.
Bringt es Sie dann auch dazu, ganz viel zu arbeiten oder das Gefühl zu haben, Sie müssen ganz viel Geld horten, damit diese Existenzängste ein bisschen abgefedert werden können?
Total, total. Also ich habe ein ganz ungesundes Verhältnis zur Arbeit. Ich arbeite auch schon, seit ich sehr, sehr jung bin, weil ich es damals musste und möchte nie wieder in diesen Zustand zurückkehren, in dem ich mal finanziell war. Und dementsprechend versuche ich das natürlich durch Arbeit und noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit aufrechtzuerhalten. Genau, also mein Verhältnis dazu ist auf jeden Fall nicht gesund.
In Ihrem Buch klingt einiges, Sie beschreiben also sehr schön, wie so Abgrenzungen auch funktionieren, also zum Beispiel auch, wie wir Ästhetik einteilen. Ne? Sie schreiben, wir teilen das eine in billig und teuer, unabhängig davon, ob es wirklich billig oder teuer ist. Und zu den billigen Symbolen gehört dann in Ihrem Buch lange Gel- und Acrylnägel, obwohl die ja tatsächlich gar nicht so günstig herzustellen sind.
Das stimmt.
Aber Sie sagen das so. Die Frage ist nur, kann man sich davon wirklich völlig befreien, egal in welcher finanziellen Situation man sich befindet?
Ja, es ist schwierig, weil wir ja alle mit bestimmten Narrativen von was ist arm, was ist teuer, welcher Mensch sieht arm aus, welcher ist es nicht, aufwachsen. Das ist ja ganz doll geprägt von politischen Narrativen, aber auch von medialen. Ich glaube, wir sind alle mit ähnlichen Sendungen aufgewachsen, mit politischen Talkshows, wo eher abfällig über arme Menschen gesprochen wurde, wo immer von Eigenverantwortung die Rede war, auch mit sogenanntem Assi-TV, wo Menschen ein ganz bestimmtes Bild gepresst wurden, und dazu gehören eben so paar Symboliken wie zum Beispiel die Gehnägel. Und wir lieben es leider, sowohl arm als auch reich, lieben es, uns gegenseitig zu bewerten und auch ja so ein bisschen danach zu gucken, naja, wir haben ja dieses Narrativ von jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist selber verantwortlich, ob er reich oder arm ist. Und dann ist es immer sehr naheliegend zu sagen, ach, warum gibst du jetzt dein Geld denn für so einen Kram aus? Aber es kann sein, dass beispielsweise die Gelnägel, die Sie gerade angesprochen haben, für eine Person, das ist die eine Freude, die sie im Monat halt hat, wenn sie in einer Kasse arbeitet und dann die ganze Zeit auf ihre Finger guckt. Genau, also wir lieben es sehr zu kategorisieren, aber vor allem zu bewerten, wie Menschen mit ihrem Geld umgehen.
Sie schreiben Ihr Buch mit 22, also Ihr Buch ist aufgeteilt in ganz interessante Kapitel, also als Ihre Kindheit und dann Studium, Beziehung, psychisches Erleben, auch Probleme. Und Sie schreiben, mit 22 haben Sie verinnerlicht, dass Sie arm sind. Das war beim Studium in Halle, ein Ort, eine Uni, wie Sie schreiben, der eine wirtschaftliche Entscheidung war. Sie haben studiert, ein Praktikum gemacht und gejobbt. Wie haben Sie das geschafft?
Gute Frage, mit sehr wenig Schlaf. Mit sehr, sehr wenig Schlaf. Wie Sie schon sagen, es war eine wirtschaftliche Entscheidung, nach Halle zu gehen.
Tatsächlich nur? Also muss ich mal ganz fragen, nur eine wirtschaftliche Entscheidung?
Nee, nicht nur, aber auch. Also ich hatte mehrere Städte zur Auswahl und bin schon danach gegangen, wo ich es mir auch wirklich leisten kann, mir ein WG-Zimmer zum Beispiel zu suchen. Ich hatte zuvor in Frankfurt am Main gelebt. Das wäre unmöglich gewesen, da weiterhin zu bleiben mit einem mickrigen Studierenden-Nebenjob. Genau, es war auch eine wirtschaftliche Entscheidung und ja, das war sehr viel. Also ich glaube auch eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die einen sogenannten sozialen Aufstieg hinlegen, ist, dass man so ein bisschen seiner Jugend und seiner Zeit hinterher trauert, die man sehr viel mit Existenzangst oder mit Arbeit verbracht hat. Und das war schon in meinem Studium der Fall. Also da war nicht so viel Party und über Bücherfach simpeln, sondern sehr viel Arbeit.
Wie hat sich das mit Ihren Kommilitonen ausgedrückt? Also Sie haben gesagt, Sie haben das da dann verinnerlicht. Insofern müssen Sie sich ja doch anders gefühlt haben oder getrennt gefühlt haben von den anderen Studierenden.
Ja, also wir wissen ja zum Beispiel mittlerweile anhand von Zahlen, dass von Bildungsstufe zu Bildungsstufe gesiebt wird. Also einen Bachelor machen ganz wenige Arbeiterkinder, Master ganz, ganz wenige und einen Doktor so gut wie gar keine. Und so ist es dann eben auch. Man kommt in eine Uni und das ist so ein Raum von Menschen, die viele, natürlich nicht alle, eine Selbstverständlichkeit darin verspüren, sich da überhaupt zu befinden, weil vielleicht die Eltern schon studiert haben, die älteren Geschwister studiert haben. Da ist nicht so diese Berührungsangst da und Begrifflichkeiten wie Kommilitone, das habe ich da auch das erste Mal beispielsweise gehört. Also es geht um so eine Selbstverständlichkeit, mit der man Räume betritt. Ich meine, klar, den Zugang habe ich ja auch bekommen. Gerade in einem Land wie Deutschland gibt es ja Subventionierung und Möglichkeiten, trotzdem mit so einem Hintergrund wie ich an eine Uni zu kommen. Aber was es dann mit einem macht, ganz persönlich, was für Minderwertigkeitsgefühle man hat, was für eine Scham man hat, weil man eine bestimmte Ausdrucksweise vielleicht nicht besitzt, wenn man eben nicht mal eben jemanden fragen kann, wie läuft der Laden hier eigentlich, das macht schon was mit dem eigenen Selbstwert.
Sie haben das sehr schön beschrieben und sehr viele Armutserfahrungen gemacht, sind jetzt nicht mehr arm. Trotzdem werden Sie ja auch Freundschaften geknüpft haben. Glauben Sie denn, dass es Freundschaften zwischen Menschen mit hohem und niedrigem Einkommen in Ihren Augen überhaupt möglich ist? Also auf Augenhöhe?
Ja, möglich sind die auf jeden Fall. Ich habe die auch bis heute und hatte auch ganz viele davon. Auf Augenhöhe ist natürlich die Frage. Es ist eine Frage von, wie sehr beide Seiten ihre jeweilige Position reflektieren. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld von anderen Kindern und Jugendlichen, die sehr viel mehr Geld zur Verfügung hatten. Gleichzeitig habe ich aber in einem Sozialbau gewohnt, wo Kinder waren, die teilweise noch weniger hatten als ich. Und dann ist man immer so ein bisschen dazwischen. Bei den Kindern im Sozialbau, da war ich immer so die Etepetete, die sich ein bisschen komisch ausdrückt. Und für die anderen Kinder war ich halt so ein bisschen das Schmodderkind, das sich gerade wieder dreckige Klamotten angezogen hat. Also irgendwo dazwischen habe ich mich immer befunden. Ich glaube aber schon, dass zu beiden Seiten Freundschaften bestehen können. Aber natürlich gibt es bei Armut, die wie gesagt alles beeinflusst, auch einen Einfluss darauf, wie wir aufeinander blicken. Und natürlich ist es schwierig, beispielsweise mit Menschen befreundet zu sein, die viel mehr Geld haben, weil die bestimmte andere Dinge unternehmen wollen. Die wollen vielleicht einen Urlaub, die wollen mal teuer essen gehen. Und da mal absagen zu müssen, sich schämen zu müssen, dass man sich das nicht leisten kann, das kann eine Freundschaft schon belasten.
Wobei Sie auch, das finde ich immer auch sehr schön, sehr feinsinnig beschreiben, wie natürlich nur Geld alleine auch nicht das Eintrittsticket zu bestimmten sozialen Kreisen ist.
Genau, da spielt ja soziales Kapital eine Rolle, da spielt eine bestimmte Art, sich auszudrücken, ein Wissen, einen Zugang zu finden zu bestimmten Räumlichkeiten. Aber da spielt Geld schon vorab eine Rolle, weil wenn man unter Menschen zum Beispiel aufwächst, die das Geld haben, ins Theater zu gehen, in bestimmte Räumlichkeiten zu gehen, ist es halt einfach eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, das mache ich auch, das hat mir schon mal jemand gezeigt, meine Eltern haben mich vielleicht schon mal mitgenommen, als wenn das nie der Fall war.
In manchen Passagen klingt Ihr Ton durchaus auch hämisch, so im Vergleich mit Menschen, die viel oder einfach mehr Geld haben bzw. hatten. Empfinden Sie auch rückblickend sowas wie eine Art Wut?
Ich empfinde schon eine Art Wut, jetzt aber nicht auf Menschen, die mehr haben. So, dafür kann man ja erstmal nichts, so wie man nichts dafür kann, reich auf die Welt zu kommen, kann man auch nichts dafür, arm auf die Welt zu kommen. Deswegen auf diese Menschen nicht. Ich empfinde eher Wut auf unsere Politik, ehrlich gesagt, weil es gibt viele, viele Lösungsansätze, die seit Jahren immer wieder kommuniziert werden und debattiert werden. Und alles, was ich gerade mitbekomme, sind eigentlich eher soziale Kürzungen, Kulturkürzungen, Reformierung des Bürgergeldes. Wir sollen alle mehr arbeiten, also finde ich alle schon extrem viel arbeiten würden. Und ich glaube, die meisten Menschen gerade unter der Inflation leiden. Die meisten echt knapp vorm Burnout sind, weil sehr, sehr viel in diesem Land geleistet wird und gearbeitet wird. Das sind eigentlich eher die Debatten, die mich stören. Das sind jetzt weniger einzelne Menschen, die einfach, wie gesagt, durch Zufall mehr Geld zur Verfügung haben.
War das mit ein Grund, warum Sie sich entschieden haben, dieses Buch zu schreiben, was ja auch ein sehr, sehr persönliches Buch ist? Man lernt ja wirklich Ihre Familie, die Lebensumstände, alles sehr gut kennen.
Ja, nein. Also zum einen ist das Buch schon für Menschen, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich, damit sie sich wiederfinden, weil diese Geschichten sehr selten niedergeschrieben werden. Also vor allem als Buch nicht. Ne? Auch das hängt damit zusammen, überhaupt erstmal die Möglichkeit zu bekommen, überhaupt das Selbstbewusstsein zu haben, zu denken, so eine Geschichte will jemand hören. Weil meistens möchte keiner die Geschichten armer Menschen hören. Man möchte sich den Spiegel ja nicht vorhalten. Also für diese Leute ist es auch, Leute, die genauso empfinden wie ich. Aber natürlich ist es auch für Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben. Natürlich möchte ich eine Debatte damit anstoßen. Und natürlich möchte ich auch Menschen, die mehr zur Verfügung haben, klar machen, dass wir eigentlich eher zusammengehören. Es gibt ganz, ganz wenig Superreiche. Und sage ich mal, eine herrschende Klasse, zu der ich die Politik dazu zähle. Aber eigentlich ist es für die allermeisten Menschen eher wahrscheinlich, arm zu werden, als superreich aufzusteigen. Also oft ist es abhängig von einer falschen Entscheidung, einer falschen Beziehung, einer Krankheit. Es ist gar nicht so leicht, in Armut oder zumindest in sehr geringen verdienenden Teil der Bevölkerung abzusteigen.
Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich frage mich noch, verstehen Sie sich dann, also ich höre das so ein bisschen raus, verstehen Sie sich dann auch so ein bisschen als Vertreterin oder Botschafterin für die Armen, zu der Gruppe, wie Sie ja eben sagen, viele viel mehr eher gehören könnten als andersrum? Also erheben Sie die Stimme für die, die Sie nicht erheben können?
Also ich würde mir das nicht anmaßen zu sagen, dass ich für andere spreche, das nicht. Ich glaube, das ist zu viel gesagt. Mhm. Aber klar, ich weiß, dass es ein Privileg ist, auf einer Bühne zu stehen und aus einem Buch vorzulesen, was sehr, sehr wenigen Menschen vorbehalten ist. Und deswegen versuche ich, diese Zeit, die ich da bekomme, mit Inhalten zu nutzen, die sonst auf solchen Bühnen nicht stattfinden. Das schon.
Das also heute Abend in dem Pfefferberg-Theater in der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg, der Eintritt. 18 Euro. Oder Sie kaufen sich das Buch. Das ist im BTB-Verlag erschienen. Kostet auch 18 Euro. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, Frau Davutwandi.
Danke auch.